Ich glaube, man hat so ein bisschen die Idee, dass die Geschichte der Frauen relativ linear ist, also dass es geht von totaler Unterdrückung zu Emanzipation heute. Und mir war wichtig, dass man eben mit dieser Idee so ein bisschen bricht, also weil das eben überhaupt nicht stimmt.
Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 86 ist die Autorin Annabel Hirsch zu Gast. In ihrem Buch Die Dinge erzählt sie die Geschichte der Frau anhand von 100 Objekten aus der Historie und Gegenwart. Mit großem Erfolg, denn nach Deutschland ist ihr Buch jetzt auch in England, den Niederlanden, Frankreich und Portugal erschienen. Warum die Anfänge der Kunstgeschichte nicht, wie lange angenommen, männlich sind, wie die Malerin Artemisia Gentileschi mit Hilfe von Daumenschrauben ihren Vergewaltiger dingfest machte und wie Elena Ferrante, Kim Kardashian und ein riesiger Brillantring zusammenhängen, das erzählt uns Annabel Hirsch jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Annabel Hirsch.
Danke.
Annabel, du bist Autorin, schreibst für Zeitungen wie die FAZ oder Magazine wie Harper's Bazaar und hast vor anderthalb Jahren im Verlag Kein und Aber ein Buch veröffentlicht, das seither eine ganz erstaunliche Karriere gemacht hat. Es heißt Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten. Erzählst du uns zunächst mal ein bisschen was darüber?
Ja, das Buch ist eine, naja, wie der Titel sagt, eine Geschichte der Frauen, die ich über Objekte erzähle, von der Steinzeit bis in der deutschen Version 2017 bis MeToo. Da ist das letzte Objekt der Pussy Hat, den ich selbst zwar nicht so besonders anziehend finde als Objekt, aber der fand ich eben so diesen Moment auch mit dem Women's March in Washington und eben MeToo, was so quasi zeitgleich war, ganz gut repräsentiert. Und ja,
vielleicht ganz grundsätzlich, es sind eben 100 bebilderte Essays in diesem wunderschönen Buch. Die haben alle so eine ähnliche Länge und beschreiben die Geschichte der Frau mit Hilfe eines Gegenstands. Mal kommt der aus dem Alltag, dann wieder aus der Mode, der Medizin, der Kunst. Wie bist du bei der Auswahl dieser Gegenstände und Kategorien vorgegangen?
Also ich wollte, dass es chronologisch ist, weil ich, man hätte es ja auch thematisch machen können zum Beispiel, aber ich fand, dass das mit der Chronologie war mir irgendwie wichtig, weil ich wollte, dass man so das Gefühl hat, dass es wie ein Spaziergang ist quasi durch die Geschichte, weil das in meiner Recherche auch so ein bisschen so war. Also ich habe wirklich von eben von der Steinzeit bis dann in unsere Zeit gelesen und auch so recherchiert. Und ich fand wichtig, dass man, ich glaube, man hat so ein bisschen die Idee, dass die Geschichte der Frauen relativ linear ist, also dass es geht von totaler Unterdrückung zu Emanzipation heute. Und mir war wichtig, dass man eben mit dieser Idee so ein bisschen bricht, also weil das eben überhaupt nicht stimmt, sondern es hat immer Momente gegeben, in denen Frauen viel mehr, na, Macht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dann gab es Backlash. Also war es mir eben wichtig, dass man so quasi in jeder Zeit eine relativ ausgeglichene Zahl an Objekten hat. Und dann hatte ich aber auch eben einen thematischen Fokus, sagen wir mal, dass man über, also dass es Objekte sind, die über Sexualität, Mutterschaft, das Verhältnis zum öffentlichen Raum, zu Kunst, zum Schreiben, zur Macht natürlich erzählen. Und so dieses Zusammenspiel zwischen der Chronologie und diesen Themen hat mich dann zu diesen Objekten gebracht. Und ich wollte eben, dass es so, ja, dass es relativ facettenreich ist. Also dass es nicht nur darum geht, was ist das Verhältnis von Frauen zur Macht oder zur Sexualität oder zur Liebe, sondern dass man eben so das Leben, wie du ja gesagt hast, also dass es Alltagsgegenstände sind, aber dass man trotzdem jetzt auch nicht nur im Alltag natürlich rumschwimmt, sondern dass es so ein bisschen ein Gesamtbild ergibt, ja, so weit wie möglich.
Es klingt erstmal viel, 100 Dinge, aber wie du gerade gesagt hast, es ist von grob, die datieren von 30.000 vor Christus bis 2017. Hast du denn auch bewusst Bereiche ausgespart?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also auf jeden Fall nicht bewusst. Ich habe aber Objekte tatsächlich, die ich gerne drin gehabt hätte und die ich auch teilweise schon geschrieben hatte, die jetzt leider dann nicht reingekommen sind, weil wir eben, also ich hätte zum Beispiel, glaube ich, fürs Mittelalter sind jetzt vielleicht 4 Objekte oder 5 drin. Ich hätte, glaube ich, am liebsten 50 fürs Mittelalter genommen.
Ja. So anschaulich, ja.
Ja, und weil es so eine interessante Zeit ist und natürlich auch so eine Zeit, die wir, glaube ich, so komplett unterschätzen, wie interessant die war, also gerade in Bezug auf Frauen. Also es sind zum Beispiel zwar wissenschaftliche Objekte drin, aber das ist jetzt vielleicht nicht der große Fokus. Ja. Oder zum Beispiel, ich habe ein Objekt, das auf Musik verweist, aber da ich mich selbst mit Musik ganz schlecht auskenne, sind da jetzt nicht so besonders viele und es hätten vielleicht mehr sein können. So.
Ja. In dem Pressetext oder in dem Begleittext zu deinem Buch werden lauter Fragen gestellt, die du in dem Buch dann beantwortet hast. Und darum würde ich dich jetzt auch hier bitten. Geht los mit, was erzählen uns Handabdrücke auf frühen Höhlenmalereien über die Rolle der Frau bei der Jagd?
Die erzählen uns, dass unsere Idee, dass diese ganzen Höhlenmalereien zwangsläufig von Männern gemacht wurden und somit ja quasi der Beginn der Kunst auf den Schultern der Männer liegt oder in ihrer Hand, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar falsch ist. Es hat nämlich ein Wissenschaftler herausgefunden, dass das Verhältnis der, ich glaube, vom Mittelfinger zum Zeigefinger bei Mann und Frau unterschiedlich ist und hat mit diesem Wissen sich mehr oder weniger durch Zufall, der blätterte in einem Band über eben Höhlenmalerei und kam dann eben auf den Gedanken, mit diesem Trick quasi könnte man ja gucken, ob das wirklich Männerhände sind und hat dann herausgefunden, dass ganz viele dieser Abdrücke, die man ja quasi als Signatur versteht, also so als ich war hier oder diesen Mammut habe ich gemalt, dass eben sehr viele dieser Hände Frauenhände sind eindeutig, was ja eben unsere ganze Idee von den Beginnen der Kunst ein bisschen, wenn schon nicht revidiert, dann zumindest in Frage stellt, was aber dann eben auch unsere Vorstellung davon, welche Rolle die Frau zum Beispiel in der Jagd gespielt hat, weil man dachte, da es Jagdszenen sind, muss es ja von Männern gemalt worden sein, weil Männer waren die einzigen, die jagen und Frauen nicht. Was wir jetzt auch wissen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Also es sind eben so kleine Details, die eben ganz große Ideen in Frage stellen können. Und bei der Höhlenmalerei ist es natürlich besonders interessant, weil man das ja so, glaube ich, relativ fix in seinem Kopf hat, dass es definitiv Männer waren.
Ja. Nächste Frage. Was sagen die parfümierten Handschuhe der Katharina von Medici über Prostitution im 16. Jahrhundert aus?
Also die Handschuhe sagen tatsächlich, was sagen die über Prostitution? Ich glaube über Prostitution erstmal gar nichts. Die sagen aber ganz viel darüber aus, wie Frauen, natürlich vor allem Frauen der Noblesse, quasi so als interkultureller Vektor irgendwie immer funktioniert haben. Also Katharina von Medici, als sie nach Frankreich kam an den Hof, hatte sie diese parfümierten Handschuhe dabei, die man in Florenz erfunden hatte. Und wegen ihr ist dann Grasse, also die Parfumstadt in Frankreich, die damals eine Lederstadt war, zur Parfumstadt geworden, weil man eben versucht hat, diese Lederware zu parfümieren und eben dieser neuen Mode, die sie mitgebracht hat, zu folgen. Was ich eben super interessant fand. Also das ist eine Ausländerin quasi, die diese heute, also Grasse ist glaube ich auch Kulturerbe in Frankreich, diese Stadt quasi zu dem macht, was sie ist. Und dann hat sie, ich überlege gerade, ob sie irgendwas mit Prostitution zu tun hat, hat sie nicht direkt, hat aber insofern damit zu tun, dass sie zum Beispiel auch die Unterhose oder den Unterrock eingeführt hat am Hof, weil sie reiten wollte und nicht in diesem seitlichen oder doch gerade in diesem seitlichen Sitz, in diesem Amazonensitz. Und das natürlich dann nicht so praktisch, weil man nichts unter seinem Rock hatte. Und dann diese Unterröcke getragen hat, die damals eher Attribute eben von Prostituierten waren.
Was hat ein Mobiltelefon mit Femiziden zu tun?
Also das Mobiltelefon ist, fand ich irgendwie wichtig. Also viele Leute haben mich gefragt, warum ist das Mobiltelefon da drin? Das ist ja kein weibliches Objekt. Ja. Stimmt natürlich, aber all diese Objekte sind ja weder weiblich noch männlich, sind halt Objekte. Und das Mobiltelefon ist für Frauen oder das Telefon an sich, glaube ich, super wichtig, weil es ein Tor zur Welt quasi ist. Also wenn man eingesperrt ist bei sich zu Hause, dann ist ein Telefon die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen, die Möglichkeit eben mitzuteilen, dass irgendwas nicht gut läuft. Und eben in Bezug auf Femizide oder eben bevor sie passieren, ist ja das Mobiltelefon eins der quasi Werkzeuge, die man den Frauen in die Hand gibt, dass sie eben eine Nummer haben, die sie anrufen können und wo, ohne dass sie überhaupt irgendwas in ihr Telefon sagen müssen, sofort jemand kommt, weil klar ist, sie sind in Gefahr. Und ich fand interessant zu sehen, das wusste ich nämlich nicht vor der Recherche, dass es ein Phone Gap gibt, also nicht nur ein Pay Gap, sondern auch ein Phone Gap. Und zwar haben Frauen viel weniger Mobiltelefone als Männer auf der Welt, weil es eben viele Orte gibt, jetzt nicht in Europa, aber in anderen Regionen, wo die Männer nicht wollen, dass die Frau ein Mobiltelefon hat, weil das eben eine Möglichkeit ist, zu versuchen, eben aus diesen Situationen rauszukommen. Und man sieht das ja auch, ich habe eine Freundin in Italien zum Beispiel, die also in Bezug auf Frauen auf der Straße, also die Gefahren, die für Frauen auf der Straße lauern quasi, eben auch so eine Hotline eingerichtet hat, wo man, wenn man abends nach Hause läuft und Angst hat, einfach da anruft und dann redet einer mit einem, bis man eben zu Hause angekommen ist. Und genau, ich glaube, man unterschätzt so ein bisschen, wie wichtig dieses kleine Gerät für die Sicherheit von Frauen tatsächlich sein kann.
Ich gebe dir total recht, aber als Mutter einer Teenager-Tochter würde ich sagen, auch der Gebrauch des Handys ist manchmal sehr gefährlich, aber das ist ein anderes Thema, der übermäßige.
Das stimmt.
Und schließlich, Annabelle, was hat Kim Kardashians Brillantring mit Elena Ferrante zu tun, der Autorin?
Die Geschichte mag ich besonders gerne. Und zwar an dem Tag, an dem Elena Ferrante angeblich, weiß man jetzt immer noch nicht, ob es stimmt, aber
weil man nicht genau weiß, wer sie ist, ja, muss man.
Weil man nicht genau, Elena Ferrante hat ja eigentlich die Entscheidung getroffen, anonym zu bleiben. Und offensichtlich ist das sehr problematisch, wenn man eine Autorin ist und so erfolgreich, dann hat man offensichtlich nicht das Recht daraus, sich auszuwählen, ob man gerne 50 Interviews am Tag geben möchte oder eben nicht. Und deshalb wurde eine ganze Schar von Journalisten darauf angesetzt, eben herauszufinden, wer wohl diese Elena Ferrante ist, weil es ein Pseudonym. Und an diesem Tag, 2017, glaube ich, war das auch, wurde eben in allen Zeitungen bekannt gegeben, wir haben herausgefunden, wer Elena Ferrante ist. Und was ich eben interessant fand, am selben Tag oder in derselben Nacht wurde Kim Kardashian in Paris ihr Brillantring geklaut,
sie
wurde überfallen.
Ja, ganz,
also
ganz
bestimmt
viel
auch
Schmuck.
Ganz viele andere Sachen, aber eben ganz viel Schmuck. Also sie wurde, glaube ich, geknebelt, in die Badewanne gelegt. Also es war alles ganz entsetzlich. Und die Typen haben immer gesagt, in ganz schlechtem Englisch anscheinend, the ring, und wollten eben unbedingt diesen Ring haben. Und damals hieß es eben auf der einen Seite bei Ferrante, naja, wenn man so berühmt ist, dann kann man eben nicht anonym bleiben. Wir haben das Recht darauf zu wissen, wer diese Frau ist, die diese Romane schreibt, die sich zu Millionen verkaufen in der ganzen Welt. Und dann aber auf der anderen Seite, naja, wenn man so exhibitionistisch ist und irgendwie seinen Ring in die Kamera hält und überhaupt alles aus seinem Leben zeigt, dann braucht man sich ja nicht wundern. Und ich fand eben so interessant zu sehen, dass eine Frau, die beschließt, in den öffentlichen Raum zu treten, in dem, also egal durch was sie dort machen will, aber auf jeden Fall die berühmt ist, dass man ihr nicht zugesteht, dass sie entscheidet, wie sie ihr Image handelt, also wie viel oder wie wenig sie von sich zeigen will. Also das ist quasi wie ein Punishment ist. Also wenn du nach draußen gehst, dann musst du aber auch damit rechnen, dass wir gucken, wo wir hingucken wollen, dass wir eben einfach in deine Privatsphäre reinsneaken werden und wirklich durch jedes Schlüsselloch irgendwie glotzen. Und darum finde ich eben, also weil mich wurde ganz oft gefragt, warum da Kim Kardashian drin ist und dass das ja irgendwie nicht seriös genug sei und so. Und ich finde aber, also ich bin kein großer Fan von den Kardashians und selber habe ich das Gefühl, ich stehe nackt im Raum, wenn ich ein Selfie von mir mache. Aber trotzdem finde ich, dass sie zumindest was geschafft hat, nämlich dass sie ihr Image komplett kontrolliert. Und dass sie eben dadurch, dass sie eben so viel zeigt, füttert sie oder sind wir satt. Also da braucht man gar, niemand guckt mehr, niemand kommt irgendwie, kein Paparazzi kommt und guckt, wie die am Strand aussieht, weil wir haben es schon gesehen davor.
Ja, hat sie schon gepostet vorher.
Sie hat selber schon gezeigt. Und das finde ich eben interessant, aber eben gerade, also vor allem diese Frage, wie viel Raum gibt man einer Frau, die öffentlich oder sein will, um zu entscheiden eben, was sie zeigen möchte und was sie nicht zeigen möchte. Wenn sie nichts zeigt, dann klettert man durch ihr Fenster rein. Wenn sie alles zeigt, dann sagt man, naja, wunder dich nicht.
Ja. Dein Buch ist reich an skurrilen Fakten, Anekdoten und auch Überraschungen aus der Historie. Hast du eigentlich ein Lieblingsobjekt? Du hast schon gesagt, den Brillantring mochtest du. Hast du noch ein weiteres, was dir vielleicht auch bei der Recherche, was dich selber sehr überrascht hat?
Also ich mag sie alle wirklich sehr gerne oder ich habe eine große Zuneigung zu allen auf eine Art. Aber was ich wirklich sehr schön finde oder eben auch an dem man, glaube ich, sehr gut sieht, wie Wie viel in so Objekten stecken kann, ist ein kleiner Baumwollsack aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der heißt Ashley Sack und erzählt die Geschichte von Ashley, die als Sklavin geboren ist, und deren Mutter Rose, die ihr als der Chef der Plantage starb, wurde klar, also was ja meistens so, dass dann eben der Besitz dieses Mannes wahrscheinlich verkauft oder geteilt wird, und die Sklaven gehörten ja zu diesem Besitz. Und im Zuge dessen wurden eben sehr oft Familien dann auseinandergerissen und an verschiedene Ecken des Landes verkauft.
Das ist in Amerika, ja?
Genau, in Amerika. Und Rose war offensichtlich damals klar, dass wahrscheinlich ihre Tochter woanders hin verkauft wird, und hat ihr dann, bevor sie eben gehen musste oder bevor sie getrennt wurden, diesen Sack gegeben, in den sie eine Haarsträhne und Nüsse und so allerlei kleine Sachen getan hat. Und wie sie gesagt hat, all ihre Liebe. Und dieser Sack ist in der Familie geblieben, also auch nach Ende des Sklavenhandels. Und die Enkeltochter von Ashley hat diese Geschichte auf den Sack gestickt und erzählt eben diese Geschichte dieser Trennung von Mutter und Tochter, die sich auch nie wieder gesehen haben. Und ich finde das sehr schön, weil es eben zum einen eine ganz private Geschichte erzählt, also von diesen zwei Frauen, und dann aber eben auch vom Sklavenhandel und von diesem Detail quasi dieser Geschichte oder dieser Tragödie, dass eben so viele Familien auseinandergerissen wurden und sich wirklich nie wieder gesehen haben.
Ja.
Und dann aber eben auch von der Kraft dieser Frau, die wusste, dass sie ihre Tochter nicht mehr sieht und die ja auch nicht wusste, ob ihre Tochter überleben wird, und die ja aber sowas Kleines mitgibt, quasi so wie ein Survival-Kit, in dem sie sagt, dass es mit diesem Stück bin ich quasi immer bei dir.
Ja.
Und genau, das finde ich irgendwie so ein sehr, sehr starkes und irgendwie sehr schönes Stück.
Welcher Gegenstand fällt dir spontan aus dem Bereich Kunst ein?
Aus dem Bereich Kunst habe ich mehrere. Mhm. Ich habe einen, der, vielleicht passt es nicht, aber der auf Artemisia Gentileschi verweist. Und zwar ist es eine Daumenschraube.
Ja, die sage ich ja.
Die man benutzt hat während des Prozesses. Also sie hat ja, sie wurde vergewaltigt von einem Freund ihres Vaters, auch einem Maler, und hat es angezeigt. Und dann gab es einen Prozess damals. Und während dieser Prozesse hat man damals brutalerweise nicht die Person, die angeklagt wurde, sondern die Person, die anklagte, also die Frau, gefoltert und hat eben, sie hat dazu gezwungen, ihre Daumen in diese Daumenschraube zu tun, also zwischen zwei so Metallbalken, die dann zugedreht wurde. Und wenn die Frau unter dieser Folter gesagt, also weiterhin dazu stand, dass das tatsächlich passiert ist, dass sie wirklich vergewaltigt wurde, dann hat man ihr eventuell geglaubt.
So eine Art früher Lügendetektor, ja? Ein grausamer Lügendetektor.
Grausam. Naja, aber auch eben, also man sieht eben auch, dass man am Ende trotzdem immer erst die Opfer foltert und nicht die Täter und lieber eben das Wort der Opfer in Frage stellt. Mhm. Und ich fand eben so interessant oder eben auch so mutig, dass Artemisia, die ja Malerin war und also ihre Hände sind ja doch relativ wichtig gewesen in ihrem Leben, dass sie sich trotzdem eben dieser Folter unterzieht, dass ihr Wunsch nach Gerechtigkeit so groß ist, dass sie das macht. Und sie hat tatsächlich gewonnen. Also der Mann kam dann tatsächlich ins Gefängnis, was ja auch relativ selten ist.
Ja.
Und danach hat sie ja eben ganz viel gemalt oder ganz viele Bilder gemalt, in denen es eben um Gewalt gegen Frauen geht, um Übergriffe. Und hat sich da auch, glaube ich, beim Malen sehr gerecht auf eine Art.
Ein Buch wie Die Dinge, wäre das eigentlich auch aus der Sicht der Männer denkbar, beziehungsweise ebenso interessant?
Bestimmt. Ich glaube, das ist vielleicht in Bezug, das ist ja das Tolle auf eine Art auch an Frauengeschichte und daran, dass es noch so unerzählt ist in ganz vielerlei Hinsicht, dass man eben noch viel erzählen kann, was man nicht weiß, oder viel entdecken kann, was man nicht weiß. Ich glaube, bei Männern wäre es vielleicht schwierig.
Die haben es alle schon geschrieben über sich selbst.
Da wurde einfach schon sehr, sehr viel geschrieben und schon sehr viel ausgeleuchtet. Aber man könnte das bestimmt machen. Ja, warum nicht?
Mhm.
Es gibt ja das Buch von Neil McGregor, es ist zwar keine Geschichte der Männer, aber auf eine Art, das ist ja doch relativ männlich. Und genau da sind es Objekte, die jetzt, naja, kein Gender haben. Aber
ja. Dein Buch ist auch international ein sehr schöner Erfolg beschieden. Es ist vor wenigen Monaten in England erschienen, wurde ins Französische, ins Italienische und ins Niederländische übersetzt. Bei allen Ausgaben wurde übrigens dein sehr schönes orange-rotes Cover übernommen. Habe ich eine Sprache vergessen?
Portugiesisch ist gerade rausgekommen und die haben aber tatsächlich das Cover verändert.
Ah, okay.
Als einzige.
Modifizierst du die Texte und die Themen, um sie dem jeweiligen Land anzupassen?
Ja, tatsächlich teilweise. In Italien haben wir die, ich habe das Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz drin, und in Italien haben wir die italienische Konstitution reingetan.
Ja.
In Frankreich haben wir Marie Curie rausgeschmissen mit ihrer Radiumschokolade und stattdessen Sibylle, dieses DDR-Magazin, reingemacht.
Okay.
Und in England haben wir ein Objekt hinzugefügt, das, glaube ich, von, also USA ist auch gerade rausgekommen, jetzt ja, vor ein paar Tagen. Das ist die gleiche, also es sind eben auch 101 Objekte.
Das ist der Unterschied, gell? Das wollten die so?
Das wollten,
da wollten
die so.
Da wollten die eins dazu?
Ja, die wollten eins dazu. Ja, die wollten eins dazu und ja, aber ich finde es total gut, weil eben, also das, die deutsche Fassung endet ja 2017 und das war damals, ich glaube 2022 habe ich es fertig geschrieben, fand ich das irgendwie sinnvoll, weil da schien MeToo so das letzte große Ding, was passiert ist. Und ich fand auch gut, dass es ein quasi offen ist, also dass man ja auch nicht weiß, was MeToo jetzt tatsächlich bringen wird, also was, inwieweit das unsere Gesellschaft verändern wird tatsächlich. Darum fand ich es eigentlich ganz gut, dass so ein offenes Ende ist.
Ja.
Und als aber die Engländer das gekauft haben, das war dann im Herbst 2022, war gerade Iran, also begann gerade die Revolution in Iran. Und da hatte ich den Eindruck, dass quasi das die nächste große Bewegung ist oder das nächste große Ding, was in Bezug auf Frauen passiert und wo man eben auch nicht weiß, was wird dabei herauskommen.
Hat sich ja leider nicht wirklich bewahrheitet, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es einen Effekt haben wird. Es ist ja meistens nicht was man sofort sehen kann oder wo man sofort sagen kann, jetzt ist es natürlich gleich anders. Aber ich glaube schon, dass die... Auch, dass so viele Männer daran teilgenommen haben. Also, dass es ja keine Frauenbewegung war in dem Sinne, sondern wirklich eine Gesellschaftsbewegung und die ja auch über den Iran hinaus so viele Leute bewegt hat. Glaube ich schon, dass das einen Effekt haben wird. Und genau, und darum ist das letzte Objekt im Englischen die Haarsträhne. Auch weil Haare natürlich immer interessant waren in Bezug auf Frauen und Gewalt. Und aber das ist das Gute an dem Format, dass man da so ein bisschen...
Spielen kann. Ja.
Ich würde auch total gerne neue Objekte mit rein tun.
Ja. Sind denn eigentlich die Reaktionen aus den verschiedenen Ländern unterschiedlich?
Also was unterschiedlich ist, lustigerweise sind die Objekte, die die Leute interessieren.
Ah ja.
Also ich war jetzt gerade in Portugal und habe da ganz viele Interviews gemacht und die sind total auf den Lippenstift abgefahren. Die Engländer lieben den Glasdildo.
Ach, Manu.
Die Deutschen haben irgendwie ein Ding für die Tupperware.
Okay, das, ja, passt.
Ja, fand ich irgendwie verblüffend. Und die Italiener, was finden die am tollsten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall ist es so, also das finde ich irgendwie ganz interessant. Also welche Objekte irgendwie in welchen Ländern immer, also weil es wirklich, also bemerkenswert. Also es kommen immer wieder ähnliche Objekte in den Interviews.
Ja.
Und es sind irgendwie nie die gleichen.
Annabelle, du lebst ja teils in Rom, teils in Berlin und hattest gestern eine Lesung im Potsdam Museum, wo so ein Buch mit seinen vielen Gegenständen natürlich auch wunderbar hinpasst. Welche Beziehung hast du selber denn zur bildenden Kunst?
Ich bin Kunsthistorikerin oder ich habe Kunstgeschichte studiert und habe auch in einem Kunstmagazin gearbeitet am Anfang. Und genau, ich interessiere mich für Kunst.
Das ist meine Beziehung. Dann wirst du nämlich unsere beiden letzten Fragen, die wir jedem Gast hier stellen, natürlich auch wunderbar beantworten können. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Heikle Frage. Aber ich glaube, darf ich nur eins sagen?
Ja.
Dann sage ich wirklich was unfassbar Banales. Aber dann ist, glaube ich, der Louvre einfach.
Okay. Halb Französin bist du nämlich auch noch.
Genau. Also ich war zum Beispiel während der Pandemie oder zwischen den diversen Lockdowns relativ häufig im Louvre, weil man da ausnahmsweise mal so reinkam und eben nicht mit Menschenmassen sich also durchquetschen musste. Und naja, also wirklich sehr banal, was ich jetzt sage, aber es ist einfach ein unfassbares Museum. Und ich habe tatsächlich viele Objekte, die auch im Buch sind, entdeckt während meiner Spaziergänge durch den Louvre.
Ja, ja. Witzig, hat noch keiner hier gesagt. In so vielen Folgen?
Nein.
Was? Ja, also danke dafür.
Also meine zweite Option wäre das Bayerische Landesmuseum.
Ah, okay. Du bist Münchnerin gebürtig, glaube ich?
Genau, ich bin Münchnerin und die haben so skurrile Sachen. Also es ist wirklich, ich finde das wirklich so ein Museum, wo man durchläuft und einfach lacht, was für absurde Dinge es einfach gab. Und das Mittelalter ist ja da auch super stark und ich finde Mittelalter grundsätzlich einfach eine sehr interessante Zeit. Und es ist ein Museum, in dem nie irgendjemand ist.
Das magst du, oder? Du magst
ja. Ja, ich liebe leere Museen. Ja, ich finde es wirklich ein Skandal, dass so viele Leute ins Museum gehen. Ja, das ist ein ganz tolles Museum. Sollte man unbedingt hingehen.
Sehr schön. Wenn ich dir jetzt, Annabelle, ein Kunstwerk schenken würde, also du kannst dir jedes aussuchen, das du haben möchtest. Für welches entscheidest du dich dann?
Ja, dann würde ich nehmen Jupiter und Io von Correggio. Das glaube ich, du dann aus dem Kunsthistorischen Museum aus Wien klauen müsstest. Und zwar sieht man da eine Frau nackt von hinten, die von einer Wolke umarmt wird. Und eigentlich, also das Bild ist wirklich, also ich finde es wahnsinnig schön, aber es ist eigentlich die Darstellung einer Vergewaltigung. Ich glaube, Jupiter hat eben versucht, Io zu umwerben und offensichtlich ist sie da nicht so richtig drauf angestiegen. Und dann verwandelt er sich eben in eine Wolke.
Als Gott des Wetters.
Genau. Und das ist natürlich, ja, also die Geschichte ist jetzt natürlich nicht so prickelnd. Aber die Darstellung ist tatsächlich so total schön, weil er diese Wolke hat dann wie so eine Tatze, die sie so umarmt. Mhm. Und eben komischerweise, obwohl es eben die Darstellung einer Vergewaltigung ist natürlich dann sehr schwierig, hat man eigentlich das Gefühl, dass sie ihn zu sich hinzieht. Also eigentlich ist es eben so eine sehr sanfte Begegnung, finde ich.
Ja.
Und wenn man den Hintergrund eben nicht kennt, dann ist es eigentlich eine sehr schöne, erotische, sagen wir mal, Darstellung.
Ja. Sehr interessant, Annabelle. Ich danke dir für die vielen Einblicke und für unser schönes Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin und auch international ganz viel Erfolg mit deinem schönen Buch Die Dinge, erschienen bei Kein und Aber.
Danke dir.
Das war Folge 86 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.